Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
die digitale Souveränität. Zu Gast bei mir im Studio ist René Büß. Er ist Senior Research Director bei Gartner. Dort beschäftigt er sich intensiv mit Cloud-Architekturen, digitaler und technologischer Souveränität sowie den Marktstrategien von Technologieanbietern. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO.
Hallo Herr Hill, vielen Dank für das Gespräch.
Hallo Herr Büst. Mit Ihnen haben wir heute einen Experten zu Gast, der auch viel Know-how zum Thema digitaler und technologischer Souveränität hat. Ein Thema, das ja derzeit vielen unter den Nägeln brennt. Wie erst jüngst das Beispiel Schleswig-Holstein zeigte. Das Bundesland trennt sich von seinen US-amerikanischen Cloud- und Softwareanbietern. Bevor wir aber tiefer in die Diskussion einsteigen, hätte ich eine andere Frage. Welche Arten und Level der Souveränität gibt es eigentlich im IT-Umfeld? Ich bin bei der Vorbereitung auf unser Gespräch nämlich auf verschiedene Erklärungen gestoßen.
Also grundsätzlich ist ja dieser Oberbegriff das Thema digitale Souveränität. So, und unterhalb der digitalen Souveränität sehen wir, dass Unternehmen drei verschiedene Arten unterscheiden. Einmal ist es das Thema Datensouveränität. Und da geht es im Kern darum, dass Unternehmen versuchen müssen, die Regulatorik und auch den Rechtsrahmen zu adressieren. So. Ein wichtiges Thema ist, und ich denke, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, Thema DSGVO, ja, wo man beispielsweise sicherstellen muss, dass die Daten in Deutschland bleiben oder in Europa bleiben. Und das ist auch, wie gesagt, jetzt kein neues Thema. Da kriegen wir auch schon seit vielen Jahren auch Anfragen. Und da sehen wir auch, dass viele Anbieter das halt auch auf dem Schirm haben. Und viele treiben natürlich auch ihre Marktpositionierung, auch ihr Marketing damit voran. Ein weiterer Bereich ist die operationelle Souveränität oder auch Betriebssouveränität. Da geht es darum, dass Anbieter sicherstellen müssen, dass sie für mehr Transparenz sorgen. Wenn man sich beispielsweise eine Public Cloud anschaut, ist das typischerweise eine Blackbox. Das heißt, als Kunde sieht man überhaupt nicht, was hinter so einem Vorhang passiert. Und man muss im Prinzip dem Anbieter zu 100% vertrauen, dass dort halt auch alles nach rechten Dingen verläuft. Und wir sehen aber auch, dass auch durch den Druck von Endkunden auch die Anbieter jetzt sich auch mehr öffnen und auch Möglichkeiten geben, zu auditieren, auch mehr Offenheit in die Richtung zeigen, dass man sieht, was der Administrator tut. Beispielsweise, wenn Daten hin und her bewegt werden, dass man sieht, wer Zugriff auf Applikationen oder auch Infrastrukturteile nehmen musste. Und das ermöglicht halt den Endkunden halt, wie gesagt, mehr Transparenz, sodass sie halt auch beispielsweise Compliance und auch Governance-Anforderungen besser adressieren können. Und der letzte Punkt ist die sogenannte technologische Souveränität. Da geht es um ein Stück weit um Autonomie. Man sollte technologische Souveränität nicht mit Autarkie vergleichen. Ja, also Autarkie bedeutet ja, okay, ich baue wirklich alles selber, ich betreibe alles selber. Und das ist jetzt auch nicht das, was wir im Markt wahrnehmen, was Unternehmen möchten. Ja, die haben ja schon gezielt beispielsweise ihre Rechenzentren in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten auch abgeschaltet, weil sie diesen Betrieb gar nicht selber vornehmen möchten, sondern eigentlich nur noch Cloud- oder IT-Infrastrukturen, Lösungen nutzen möchten. So. Dennoch, durch diese technologische Souveränität versuchen Unternehmen auch aufgrund der geopolitischen Lage und auch was generell so um uns herum passiert, einfach mehr Kontrolle zurückzugewinnen. Kontrolle darüber, wie sie die Infrastrukturen betreiben, und sie wollen vor allem auch mehr Kontrolle darüber, oder mehr Kontrolle über den Anbieter zurückzugewinnen, sofern das möglich ist.
Und wie könnte das in der Praxis ausschauen?
Ist natürlich nicht ganz einfach. Also wir sehen verschiedene Arten, wie halt auch Anbieter sich in diese Richtung positionieren. Wenn wir uns jetzt mal die großen Hyperscaler beispielsweise anschauen, haben die schon diverse Herangehensweisen angekündigt oder sogar schon veröffentlicht, dass beispielsweise die Angebote lokaler beziehungsweise regionaler gezogen werden, sodass zum Beispiel europäische Kunden dann tatsächlich nur auf europäische Angebote zurückgreifen müssen oder können, wo dann beispielsweise auch diese europäischen Lösungen auch gar nicht mehr mit diesen global vernetzten Public Cloud-Angeboten verbunden sind. So, da wird natürlich ein Stück weit mehr technologische Souveränität gewährleistet, aber auch nur ein Stück weit, weil man muss immer noch bedenken, dass auch in dieser Konstellation natürlich die Anbieter immer noch 100% Kontrolle haben. So. Ein weiterer Schritt ist dieses Thema, wo wir sehen, dass halt lokale Partnerschaften gestartet wurden oder sogar Joint Ventures. Ja, wir sehen das in Frankreich, auch hier in Deutschland. Und da sehen wir, dass auch ein höherer Souveränitätsgrad erzeugt werden kann. Auch noch nicht 100% technologische Souveränität, weil die lokalen Provider haben zwar mehr Kontrolle, ja, das heißt eigentlich mehr operationale Souveränität, aber sind halt immer noch auf die Technologie der Partner, ja, ein Stück weit der amerikanischen Partner, immer noch angewiesen. So, das heißt, wenn die beispielsweise aufhören, ihre Updates zu liefern, ja, dann ist die Cloud halt auch irgendwann nicht mehr aktuell und möglicherweise entstehen halt große Sicherheitslöcher, die halt quasi auch nicht mehr geschlossen werden können. Das heißt, da muss man auch vorsichtig sein. Und den höchsten Grad der Souveränität, den wir sehen, ist erstmal natürlich, wenn man bevorzugt auf lokale, regionale Anbieter setzt. Ja, weil wenn man jetzt sagt, okay, man ist ein deutsches Unternehmen, man greift oder man arbeitet mit einem deutschen Anbieter zusammen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, naja, aus der Ferne abgeschaltet wird, was wir auch schon in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, dass das in der Regel nicht passiert. Ja, man kann das natürlich niemals ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, sehr gering. Ja, und man muss halt aber auch sagen, ja, den höchsten Grad der Souveränität bekommt man dann, wenn man natürlich schon viel mehr selber macht und vor allem auch auf Open-Source-Technologien setzt. Einfach, weil man ja erstmal natürlich den Source-Code sehen kann. Ja, man kann dort hineinschauen. Man hat aber auch mehr Kontrolle, man hat mehr Flexibilität. Andererseits braucht man natürlich aber auch wiederum das Talent, man braucht die Expertise, um halt auch Open Source weiterentwickeln zu können, sich um die Updates zu kümmern. Ja, und wie ich schon eingangs erwähnt habe, also eine 100%ige Souveränität wird man dort an der Stelle nie erreichen. Und es ist halt dann auch immer die Frage, wie viel Souveränität braucht man, möchte man, aber auch wie viel Innovation braucht man und möchte man. Und da diese Waage einzuhalten, ist natürlich nicht ganz so einfach.
Sie sprechen gerade einen guten Punkt an. Wie viel Souveränität brauche ich? Gehen wir mal davon aus, ich bin ein Unternehmen und habe jetzt für mich entschieden, ja, ich will souverän werden. Wie entscheide ich denn, welche Arten der Souveränität ich brauche? Sie hatten ja angesprochen, Datensouveränität, operative beziehungsweise Betriebssouveränität und technologische Souveränität.
Ja, das hat halt mit dem Risikogeschmack auch zu tun. Wir empfehlen halt grundsätzlich erstmal ein Risikomanagement auch in Betracht zu ziehen und zu sagen, okay, wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Fall eintreten kann? So. Also das schlimmste Szenario, was halt eintreten kann, wäre beispielsweise, dass man halt aus der Ferne abgeschaltet wird. Und das sind reale Szenarien. Ne? Wie ich sagte, das haben wir in der jüngsten Vergangenheit auch schon gesehen. Man muss natürlich aber dann bewerten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fall überhaupt eintritt. Das ist Nummer eins. Und natürlich zweitens, wie sehr würde uns das wehtun? Ja, und wie geschäftskritisch oder wie würde das unser Geschäft tatsächlich auch negativ beeinflussen? So, und da muss man abwägen. Und da gibt's jetzt auch keine konkrete Empfehlungsentscheidung hier, weil das muss jedes Unternehmen für sich selber erstmal entscheiden. Und wir sehen aber, dass derzeit dieses Thema Datensouveränität, zumindest, dass die Datenhoheit gewährleistet wird, etwas ist, was die höchste Priorität hat. So, und gibt natürlich auch durchaus Unternehmen, die sagen, naja, wir wollen auch schon mehr Richtung operationale und vor allem auch technologische Souveränität gehen und auf infrastruktureller Ebene, schon auch Plattformebene, ist es natürlich durchaus möglich. So, da sehen wir, dass beispielsweise Unternehmen sagen, okay, wir versuchen aktuell, auch aufgrund dessen, was gerade um uns herum passiert, wir versuchen, mehr Portabilität, mehr Beweglichkeit in unsere Umgebung zu bekommen, dass für den Fall, dass etwas passieren sollte, wohlgemerkt sollte, dass wir jetzt dann halt nicht 6 Monate bis ein Jahr brauchen, um den Anbieter zu verlassen, sondern dass wir das möglicherweise auf vielleicht 2 bis 3 Wochen oder 1 Monat reduzieren können. Das hängt natürlich auch an der Architektur. Die größte Problematik, die allerdings aktuell besteht, ist gar nicht mal dieser Infrastruktur- und Plattformbereich, sondern es geht tatsächlich um Software as a Service. Ja, weil da gibt es halt auch sehr wenig Möglichkeiten, auch äquivalente Lösungen zu finden, die wirklich exakt genau den Funktionsumfang haben, den man aktuell benutzt. Ja, und das macht es natürlich auch nicht ganz so einfach.
Sie sprachen ja auch eingangs, welches Schutzbedürfnis ich dann persönlich als Unternehmen oder Sicherheitsbedürfnis ich habe. Sollte ich dann vielleicht die Arten der Souveränität vielleicht an meinen Workloads abhängig machen? Ich könnte mir vorstellen, eine klassische Textverarbeitung, da brauche ich keinen allzu großen Souveränitätslevel. Okay, Umschulung und so weiter kostet Geld. Aber zur Not, da würde ich genügend Alternativen sehen, die ich verwenden kann. Was anderes wäre für mich zum Beispiel meine Produktionssoftware dann.
100% richtig. Die Sache ist so die, na klar, eine Produktionssoftware, die einen direkten und auch sehr, sehr dramatischen Einfluss auf den Geschäftsbetrieb hat, sollte natürlich wirklich sehr hoch klassifiziert werden und sagen, okay, da brauchen wir sehr, sehr viel Kontrolle drüber. Das darf uns von heute auf morgen nicht wegbrechen oder abgeschaltet werden. Sie sprechen klar so ein Schreibprogramm an, eine Office-Lösung an. Die kann natürlich durchaus weniger risikoreich eingeschätzt werden. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie das auch alles so gebundelt ist, sind natürlich Kommunikationslösungen, die mittlerweile Teil einer Produktivitätslösung sind, natürlich schon kritisch für Unternehmen. Sicherlich könnte ein Unternehmen vielleicht für 1-2 Tage mal, nicht kommunizieren, keine E-Mails schreiben. Ich höre aber schon von unseren Kunden auch, dass sie sagen, wenn wir 2-3 Tage nicht kommunizieren können, ist das schon durchaus geschäftskritisch für uns, weil wir können halt mit der Außenwelt nicht mehr kommunizieren. So, von daher ist es natürlich auch schwer einzuschätzen, was ist wirklich sehr, sehr, sehr kritisch, was ist weniger kritisch, was ist gar nicht kritisch. Aber Sie haben natürlich recht. Alles, was Produktion bedeutet, ist natürlich viel, viel, viel kritischer als das, was jetzt mit, Schreibarbeit zu tun hat.
Bei der Kommunikationslösung bin ich voll und ganz bei Ihnen. Mir geht's ja selber, wenn ich Kunde irgendwo bin, genauso. Wenn ich dann das Unternehmen 2 Tage nicht erreichen kann, dann denke ich mir schon so meine gewissen Punkte in Sachen Image etc. Deswegen war auch mein Beispiel die Textverarbeitung, weil ich die noch am unkritischsten gehalten habe. Aber ein anderer Punkt auch, wenn ich mich auf den Weg Richtung Souveränität aufmache. Was ist denn aus Ihrer Sicht zielführender? Es als Big Bang zu starten, dass ich den großen Wurf mache, oder sollte ich erstmal mit kleinen Teilprojekten anfangen?
Ja, wie in der Softwareentwicklung auch, man sollte mit kleinen Teilprojekten beginnen und halt auch zu schauen, okay, ist es überhaupt auch möglich, diese Applikationen, möglicherweise diese SaaS-Anwendungen, die wir haben, auch abzulösen, um dann halt auch den nächsten Schritt zu machen. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, unsere Kunden fangen halt gerade an, auch ihre Cloud-Strategien, ihre Cloud-Architekturen zu überdenken, ne, um mehr Beweglichkeit, Portabilität in die Lösungen hineinzubewegen. Also wir sehen halt auch, dass niemand unserer Kunden gerade versucht, überhaupt einen Schnellschuss zu machen, ja, weil die sich natürlich auch darüber im Klaren sind, dass es erstmal nicht einfach ist. Und zweitens muss man auch intern gute Argumente dafür finden, weil wenn man halt über die letzten Jahre, Jahrzehnte halt auch viele Applikationen in die Cloud migriert hat, ist natürlich auch mit einem großen Kostenpunkt gekommen. Und man jetzt plötzlich sagt, wir müssen alles wieder zurückholen oder da und dahin migrieren, ist es natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. Das heißt, man muss halt auch da natürlich abwägen und Kosten-Nutzen-Analyse machen. Was halt wichtig ist, und das kann man auch nur jedem CIO raten, ist tatsächlich in eine sehr, sehr vollständige Risikoanalyse zu gehen, um halt auch diese Analyse und das Resultat dessen halt auch dann der Geschäftsführung, dem Vorstand zu präsentieren, damit die halt auch eine sehr aussagekräftige Entscheidung treffen können und halt nicht emotional. Also den schlechtesten Schritt, den man gerade machen kann, ist einfach aus einer Emotion heraus da zu reagieren. Weil das kann nach hinten losgehen, das kann sehr, sehr teuer werden und es macht auch überhaupt keinen Sinn.
Sie sprachen gerade in meinen Augen drei interessante Aspekte an. Zum ersten mit kleinen Projekten starten, zum anderen eine Risikoanalyse zu machen und sich das Ganze sehr genau zu überlegen. Das hat vielleicht eine Frage von mir. Gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendwelche IT-Bereiche, die sich besonders dafür eignen, mit dem Projekt Souveränität zu starten?
Es könnten durchaus die Bereiche sein, die beispielsweise in den Lift and Shift vor kurzer Zeit migriert wurden, wo jetzt auch noch nicht viele Anpassungen hinsichtlich der Richtung Cloud-native Lösungen gegangen wurde, dass man die möglicherweise, sofern sie als kritisch eingestuft wurden, wieder zurückziehen kann oder halt auf einen anderen Anbieter bewegen kann. Im Grunde genommen kann man aber dieses natürlich auf möglicherweise alle Anwendungen, die man betreibt, auch anwenden. Zumindest erstmal von der Theorie her gedacht, zu sagen, okay, wenn wir jetzt vorhaben, das und das, ja, die und die Applikation doch umzuziehen. Ja, es müssen ja vielleicht dann nicht nur Souveränitätsrisiken sein. Vielleicht ist es halt auch so, dass viele Entscheider zu dem Schluss kommen, zu sagen, okay, wenn wir uns jetzt um das Thema Souveränität Gedanken machen, können wir auch das Thema Kosten hinterfragen. Das ist übrigens auch etwas, was jetzt häufiger in Kundengesprächen herauskommt. Das heißt, naja, natürlich haben wir diese Souveränitätsanforderungen, aber wir merken auch, dass das aktuelle Public Cloud Modell doch sehr kostenintensiv ist. So, und wenn man dann merkt, okay, ich kann einen höheren Grad an Souveränität gewinnen, aber auch gleichzeitig die Kosten möglicherweise senken oder anderweitig flexibilisieren, ist es halt auch nochmal eine andere Art von Strategie, die dort gefahren wird.
Interessanter Aspekt, Kosten, die Sie ansprechen. Angenommen, ich bin jetzt mit meinem Unternehmen den Weg in Richtung Souveränität gegangen, wo Sie gerade Kosten ansprechen. Ich dachte eigentlich immer, dass mich die Souveränität teurer kommen wird wie ein klassisches Public Cloud Angebot oder sonstige Cloud Angebote. Wenn Sie sagen gerade, es könnte sogar günstiger sein.
Jein. Das muss man jetzt, ja, ist ein sehr guter Punkt. Das muss man aber unterscheiden. Wenn man jetzt zu einem souveränen Angebot beispielsweise eines Hyperscalers geht, dann wurde schon klar und öffentlich kommuniziert, dass die Angebote teurer werden werden, bis zu 20%. So, das heißt, dort ist der Souveränitätsgrad, ja, in den meisten Fällen, um halt Compliance-Richtlinien zu erfüllen, deutlich höher. So, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wenn man aber sagt, okay, ich gehe zu einem lokalen oder regionalen Anbieter, dann bewege ich mich ja automatisch mehr in die Richtung Souveränität. Man sieht aber auch, dass lokale, regionale Anbieter in vielen Fällen auch günstiger sind als die großen. Damit machen die ja, ne, positionieren sie sich auch im Markt. Muss natürlich dann sagen, naja, die sind zwar günstiger, aber natürlich ist das Portfolio kleiner. Das heißt, die Innovationen werden dort nicht so stark getrieben oder können dort nicht so stark getrieben werden. Und man macht halt natürlich dann schon Abstriche, wenn man sich von einem der großen Anbieter zu einem regionaleren, lokaleren, kleineren Anbieter bewegt. Das ist halt, muss man halt alles so ein bisschen in die Waagschale werfen.
Sie sprachen gerade das Thema Innovation an. Sie hatten es auch schon eingangs, als wir uns über die technologische Souveränität unterhielten, auch erwähnt und diesen Begriffspaar Innovation versus Kontrolle geprägt. Was darf ich denn da darunter genau verstehen, beziehungsweise inwieweit ist meine Innovation in Gefahr, wenn ich sehr stark auf Souveränität setze?
Mhm. Das schließt eigentlich an dem an, was ich gerade erzählt habe. Also wenn man halt zu einem lokalen, regionalen Anbieter hier in Deutschland oder Europa geht, muss man halt Abstriche in der Innovation machen. Weil die einfach auch aus finanziellen Gründen derzeit noch nicht in der Lage sind, die Innovationen auf den Markt zu bringen, wie es beispielsweise ein amerikanischer Hyperscaler macht. Das heißt, man erhöht dann den Kontrollgrad, den Souveränitätsgrad, wenn man mehr lokal oder regionaler geht, aber gleichzeitig sinkt halt auch die Innovationsfähigkeit, die man auf diesen Umgebungen, auf diesen Plattformen dann auch bekommt und auch anwenden kann. So, und daher sieht man natürlich auch, dass ne, die Hyperscaler halt auch sich mehr Richtung lokalen, regionalen Angeboten bewegen, weil die sagen, okay, wir können mehr Souveränität gewährleisten, also ein Stück weit eher Datensouveränität, aber bieten euch denselben Umfang an, den ihr auch in unserer globalen Public Cloud tatsächlich bekommt. So, das wäre dann so der Mittelweg. Ob dann solche lokalen, regionalen Hyperscaler-Angebote souverän genug für die Endkunden sind, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier.
Das muss wahrscheinlich jeder für sich und abhängig von Business Case und verwendeten Technologien entscheiden. Wie schaut's denn aus? Ist denn dieses Erlangen der Souveränität ein One-Time-Business oder muss mich das dann später in meinem IT-Betrieb täglich begleiten? Oder anders formuliert, wie kann ich sicherstellen, dass ich langfristig diese erreichte Souveränität bewahren kann?
Ja gut, wenn man sich entscheidet, man geht zu einem lokalen Anbieter, regionalen Anbieter in Europa, dann hat man ja schon einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Souveränität gemacht. So, das heißt, im Grunde genommen hat man dann ein Souveränitätslevel erreicht, wo man sich gar nicht mehr viel drum kümmern muss, weil diese Anbieter ja per Definition souveräne Anbieter sind. Muss natürlich schauen, Europa ist groß, Europa hat viele Anbieter, aber Europa hat halt auch viele Länder. So, und natürlich ist ja dann ein Anbieter in Frankreich beispielsweise souveräner für französische Kunden als ein deutscher Anbieter für französische Kunden und umgekehrt. Also da muss man natürlich auch nochmal auf die lokalen Gegebenheiten und auch die lokale Rechtslage muss man sich nochmal genauer anschauen. Aber im Grunde genommen kann man da schon fast einen Haken hintermachen, weil man das eingehalten hat. Wenn man jetzt sagt, okay, man bleibt bei einem souveräneren Angebot von einem amerikanischen Hyperscaler, muss man natürlich da immer wieder schauen, wie ändert sich da auch die politische Lage? Wie ändert sich dort die Rechtslage? Wie verändert sich dort der Anbieter? Man muss halt auch den Anbietern ganz genau zuhören, was sie halt auch nicht öffentlich und öffentlich sagen, weil man da auch zum Teil sehr, sehr viel raushören, rauslesen kann. Und man hat natürlich da deutlich mehr Arbeit, die Souveränität sicherzustellen, zu kontrollieren, zu fördern, als wenn man halt bei einem lokalen, regionalen Angebot tatsächlich.
Wir haben jetzt sehr viel davon gesprochen und ich habe mich in die Rolle eines Unternehmens begeben, das bereit ist, Souveränität zu leben. Schauen wir uns nochmal die andere Seite an. Welche Risiken drohen mir denn, wenn ich das Thema Souveränität als Unternehmen vernachlässige?
Ja gut, im schlimmsten Fall, ich nenne es immer so schön den digitalen Blackout, ist natürlich sehr, sehr plakativ und ich mal hier schon fast den Teufel an die Wand. Aber wenn man halt sich halt auf Konzentrationsrisiken einlässt, ne, und sagt, okay, ich bleibe nur auf einem, sagen wir mal, amerikanischen Anbieter oder auf zwei amerikanischen Anbietern und die geopolitische Lage verändert sich, kann natürlich das durchaus passieren, dass man vom Markt verschwindet. Ne? Wir haben Beispiele gesehen, ne? Die Amsterdam Trade Bank haben wir in der Vergangenheit gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Es gab ja auch eine Situation 2019 in Venezuela mit Adobe. Jüngst war ja der Karim Khan quasi jemand, der davon betroffen war, also am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Also es sind schon Einzelfälle, kann man sagen, aber man sieht halt auch, dass diese Einzelfälle schon durch politische Motivation ausgelöst wurden. Und ich glaube, ein Unternehmen sollte heutzutage schon versuchen, auch solche geopolitischen Risiken zu vermeiden, oder sie zumindest auf der Agenda haben und sie als ein Risiko einordnen und betrachten, dass es eintreffen kann.
Das ist ein guter Punkt zum Schluss, wozu ich noch eine Frage hätte. Was sind denn für Sie die drei wichtigsten Punkte, auf die Organisationen achten sollten, wenn sie digital souverän werden sollen?
Gut, der erste Punkt ist halt auch dieses Thema Datensouveränität natürlich zu adressieren. Ja, also man darf natürlich Datensouveränität jetzt nicht mit Compliance 100% vergleichen, weil man darf es nicht zu einem Compliance-Theater machen, sondern halt auch wirklich darauf achten, okay, wir haben die Datenhoheit, wir haben die Kontrolle über die Daten und auch über das Thema Verschlüsselung beispielsweise hinweg können wir wirklich sicherstellen, dass die auch in unserem Besitz bleibt und auch wirklich niemand darauf Zugriff hat. Also wenn ein Anbieter von Datensouveränität spricht, würde ich das auch immer stark hinterfragen, okay, wie lieber Anbieter, gewährleistest du das wirklich? Ne? Und schlüssel mir das auch wirklich ganz haargenau auf, damit ich auch da quasi meinen Checkmark hintersetzen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sofern es wichtig ist, natürlich schon dieses Thema auch operationelle Souveränität, dass man sagt, okay, ich brauche mehr Transparenz. Ich möchte schon sehen, lieber Anbieter, wie du arbeitest. Vor allem dann, wenn es halt ein Anbieter ist, der halt nicht so ein hohes Souveränitätslevel liefern kann, wie beispielsweise auch ein lokaler Anbieter. Und das dritte ist, und das ist natürlich eine Frage, wo man auch drüber streiten kann, ist halt auch zu schauen, okay, wie viel technologische Souveränität möchte ich oder brauche ich und wie viel bin ich auch bereit, dahin zu investieren. Ja, weil das eine ist natürlich, und da gibt es halt auch diese großen Open-Source-Community, die jetzt auch wieder kommt. Also man muss schon fast sagen, dass dieses Thema Souveränität auch europaweit auch dazu geführt hat, dass Open Source schon fast eine Renaissance erlebt.
Das Gefühl habe ich auch.
Ja, genau. Ne? Also hat sich gesetzt Open Source und viele setzen es ein. Ich meine, alle großen Anbieter haben Open Source unter der Haube. Ja, und nutzen es halt auch, haben es aber perfekt geschafft, es zu kommerzialisieren. Aber man merkt schon, dass jetzt halt auch, ne, auch durch die Fälle, Sie haben Schleswig-Holstein genannt, Dänemark ist ein gutes Beispiel, Lyon, die Stadt Lyon in Frankreich ist ein gutes Beispiel, dass Regierungen, oder überwiegend Regierungen jetzt erstmal auch versuchen, durch Open Source beispielsweise mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Und ich habe so ein Gefühl, dass wenn das funktioniert, weil Open Source hat natürlich auch ziemlich viel Schläge auf die Finger in den letzten Jahren, Jahrzehnten bekommen. Ja. Ne? Sie erinnern sich an, was in München passiert ist. Ich glaube aber, dass wenn jetzt diese drei Fälle, ja, Dänemark, Schleswig-Holstein, Lyon, auch positiv funktionieren und auch, dass auch wird auch eine positive Geschichte erzählt wird und auch gezeigt wird, hey, es geht wirklich, dass das halt auch einen großen Einfluss auch auf andere Unternehmen, also auch kommerzielle Unternehmen haben wird, weil die sehen, okay, es funktioniert. Denn das ist so ein Punkt, den ich halt auch aus vielen Gesprächen mit großen Kunden hier aus Europa mitnehmen, die durchaus interessiert sind an Open-Source-Lösungen, aber auch sagen, hey, ich habe 150.000 Mitarbeiter weltweit. Skaliert diese Lösung überhaupt? Ja, weil ich weiß, die Lösung, die ich gerade im Einsatz habe, die hat bewiesen, dass sie skaliert. Ja? Und solche Testballons, also solche nennen wir sie lieber Pilotprojekte und auch erfolgreiche Pilotprojekte, die fehlen gerade. Und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wenn Dänemark, wenn Schleswig-Holstein erfolgreich sind, und man sieht ja auch regelmäßig, dass aus Schleswig-Holstein jetzt ja auch Meldungen kommen, ja, die kommunizieren das sehr, sehr aktiv, dass das durchaus auch funktionieren kann und wird.
An dieser Stelle kann ich nur sagen, vielen Dank, Herr Büst, dass Sie heute unser Gast waren und uns sehr interessante Einblicke und Informationen gegeben haben, die sicherlich den einen oder anderen einige Denkanstöße geben.
Ja, vielen Dank, Herr Hill, dass ich hier auch mit Ihnen sprechen durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht.
Das war die heutige Folge von Tech Talk Voice of Digital. Mein Gast war René Büst, Senior Research Director bei Gartner. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.